Wenn ich angenommen habe, warum ich angenommen habe, frage ich mich eigentlich jetzt selbst. Als Harald Klingler, mein neuer Dekan, Bad Urach, als er bei mir anfragte, hätte es bei mir klingeln müssen. Und zwar einmal, wenn Sie, das ist nicht kein Understatement, meine theologischen Hosen sind eigentlich für so ein Thema zu kurz. Die alten Leute vom Oberkirchenrat, die schon die früheren Akten gesehen haben, die wissen, die Personalakten, da standen eigentlich immer nur der Name und dann Zeugnis. Und dann wusste man ja alles über den erstes und zweites Examen. Und früher war es ja so, wer eine 1 hatte, sehr gut, der wurde Pfarrer in Stuttgart. Und wer eine 2 hatte, wurde Pfarrer in den Reichsstädten wie Ulm, Heilbronn oder Esslingen. Und wer eine 3 hatte, befriedigend, der kam entweder ins Oberland oder ins schöne Unterland. Und wer eine 4 hatte, ausreichend, der kam entweder in den Schwarzwald oder auf die Ostalb. Ich war Pfarrer auf der Ostalb. Und deshalb noch einmal, klar, grüß Gott. Ich würde meinen, dazu sind eigentlich meine theologischen Hosen zu kurz. Zweitens, meine homiletischen Erkenntnisse sind zu bescheiden. Wer Homiletik nur bei Professor Fetzer in Tübingen gehört hat, wie ich, kein Lehrvikariat inklusive Birkach genoss, nur später Bohrens Predigtlehre und Seitz Vorlesungsnachschriebe nacharbeitete, der sollte sich tunlichst nicht so laut, äußern zu diesem Thema, das mir gestellt worden ist. Und das Dritte, meine praktischen Erfahrungen in meiner Amtszeit sind nicht besonders hilfreich. Ich hatte nie eine Stelle, auf der man wöchentlich mit der Predigt dran war. Schon die wenigen Jahre in Königsbronn hatte ich ein Vikar. Als Austauschmann in Hannover, als HBE-Hilfsberichterstatter auf dem Oberkirchenrat und dann später als Schriftleiter beim Evangelischen Gemeindeblatt, predigte ich nur in größeren Abständen. Und die Stiftskanzel ist alles andere als der Hochsitz eines Revierfürsters, der die Jagd alleine ausübt. Das weiß der Bittichofer. Ich hatte viel Zeit zur Predigtvorbereitung. Ich nehme mir viel Zeit und verwende heute immer noch viel Zeit für diese Aufgabe. Deshalb mein Weg, so wie ich es mache, wobei ich weiß, dass es viele so gar nicht machen können. Es kann gar nicht der Weg aller sein. Und deshalb diese Einengung, mein Weg. Aber wenn dieser Morgen nur ein kleiner Anstoß sein könnte, den eigenen Weg vom Text zur Predigt neu zu überdenken, dann wäre mein Reißlein von den Höhen der Alp in die Niederungen des Landes, hätte sich dann schon gelohnt. Wäre nicht vergebens gewesen. Jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Doch zur Einstimmung in dieses ganze Thema, so wie mir es eigentlich zumute ist, das Gefühl kann man schlecht beschreiben, einfach 3 kurze Lesungen. Und zwar einmal in diesem Jubeljahr von Ludwig Hofacker, 2 Jahre vor seinem Tode, verfasste er einen Lebensabriss anlässlich seiner Einsegnung als Pfarrer in Rillingshausen. Und dort schreibt er doch die Sätze, die mich öfters begleitet haben. Ein Prediger, der keinen Beifall findet, ist viel näher am Reiche Gottes, hat viel weniger Schwierigkeiten zu überwinden, als wenn die Leute ihm überall her nachlaufen. Die Schmach ist für den inwendigen Menschen etwas Arzneimäßiges, während die Ehre solch ein eitles Herz wie das meinige aufbläht. War eine Predigt gehalten, so dachte ich, jetzt hast du alles gesagt, was du weißt. Das nächste Mal weißt du nichts mehr. Darum fing ich schon am Montag an, meine Predigt zu machen, und trieb mich beinahe die ganze Woche damit herum, stand mit Sorgen auf, ging mit Sorgen ins Bett und tat mein Amt mit Seufzen, nicht mit Freuden. Die ließ mir's mein Herr sagen, halt dich an mich, einfältiger Mensch. Wenn ich dir nicht helfe, so geht dir's freilich aus. Gottlob, es ist mir bis jetzt noch nicht ausgegangen. Ich bringe alle Sonntage das Nämliche auf die Kanzel und doch nicht das Nämliche. Ich bringe alle Sonntage, es ist dies das Wunder, dass ich alle Sonntage dieses Nämliche auf die Kanzel bringen kann. Denn ich habe es nie getan, könnte es auch nicht tun. Es ist ein Wunder vor meinen Augen. Der Herr aber, der bisher geholfen hat, wird mir auch fernerhin helfen. Als Regel stelle ich deswegen auf, wer Christus predigt und zugleich nach ihm jagt, dem geht's nicht aus. Das ist eine Hauptthese, ich könnte jetzt schon abends sagen und wieder gehen. Wer Christum predigt und zugleich nach ihm jagt, dem geht's nicht aus. Aber die eigene Weisheit ist auszuschöpfen. Denn sie ist in einem Gefäß und ein Gefäß hat einen Boden. Die Wahrheit Christi ist unergründlich. Von seiner Fülle müssen wir alle nehmen, Gnade um Gnade. Soweit Ludwig Hofacker. Und dann lassen Sie mich noch ein paar Sätze lesen von Albrecht Goes. Das erste Kanzelfieber war schon ziemlich überstanden. Das letzte wird es erst nach der letzten Predigt überwunden sein. Es war die Großzügigkeit meines ältesten Predigtlehrers, meines Vaters, der ich es verdanke, dass schon dem 20-Jährigen gelegentlich eine Kanzel anvertraut worden war. In Stellvertretung für den Vater hatte ich an einem Augustmorgen im Jahre 1928 vor erntemüden Bauern das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld auszulegen gehabt. Und danach im Kandidatenjahr noch manchen Text. Der eigene Mut war ein Helfer. Und der ist mir mit 20 groß, mit 40 immer noch mittelgroß und jetzt im 60. da ich diese Erinnerung aufschreibe, recht klein. Aber freilich, etwas vom Ritt über den Bodensee wird es ja wohl gewesen sein, dieses Knabenwagnis. Und mit einiger Betroffenheit las ich viel später die Sätze, mit denen Paul Gerhardt, 43-jährigen Eintritt in sein erstes Pfarramt begleitete. Ich weiß nun mehr durch Gottes Gnade und habe es genugsam erfahren, was vor Angst oftmals nur allein die große, schwere Arbeit demjenigen Prediger mache, der sein Amt treulich meinet. Doch will es mir noch jetzt nachträglich wohlgefallen, dass es kein sehr willfähriges, sondern eher ein sprödes Gegenüber war. Hartköpfiges Schwarzwaldbauernvolk, vor dem ich meine Versuche, den Kirchenschlaf zu besiegen, zu wagen hatte. 2 Jahre später, im regulären Amt, war der Dienst in einem Krematorium der Großstadt. Und auch dieser Auftrag war eine strenge und nüchterne Sache. Es half mir, den Cantus Firmus des Predigtamtes immer neu zu erfahren. Nämlich, die Botschaft trägt, nicht das Larifari der Geschicklichkeit. Daran möchte ich erinnern, was ich nachher sage. Die Botschaft trägt, nicht das Larifari der Geschicklichkeit. Und noch als drittes und letztes dazu ein paar Sätze, die ich aufgeschrieben habe. Vor ein paar Jahren, der Sonntagmorgen drüben in der Stiftskirche, Sonntagmorgen, die Gemeinde singt das Predigtlied und ich stehe wieder auf der Kanzel und ordne meine Gedanken. Gleich wird die Orgel drüben auf der Empore verstummen und dann bin ich dran. Charles Hutton Spurgeon schrieb einmal in seinen Ratgebern für Seelengewinner, das Evangelium ist gute Botschaft. Wenn man einige Prediger hört, könnte man denken, das Evangelium sei eine Prise heiligen Schnupftabaks, die Leute aufzuwecken, oder eine Flasche feurigen geistigen Getränks, ihr Gehirn zu erregen. Es ist aber nichts von der Art. Es ist eine Botschaft, eine Belehrung, Unterweisung, Ankündigung. So Spurgeon. Und dann meine Frage ist, meine Botschaft in Schlaftabletten gepresst oder in Beruhigungspillen geformt? Habe ich die Belehrung durch Lehrformen ersetzt? Wird meine Unterweisung in Sachen Reich Gottes nur zur Anweisung in Sachen Mitmenschlichkeit geraten? Und die Ankündigung? Ist sie nur noch eine Abkündigung zum nächsten Gemeindeausflug? Der Heilige Geist wird sich mächtig ins Zeug legen müssen, wenn durch dieses Manuskript hindurch das Evangelium durchschlagen soll. Vor meiner ersten Predigt in Urach legte der Kollege einen Zettel in die Sakristei. Ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Diesen Satz vergesse ich an keinem Sonntag, wenn ich auf der Kanzel zu stehen habe. Auch heute will ich darauf bauen, obwohl zwischen dieser Verheißung in der Bibel und meinen Manuskriptblättern auf dem Kanzelbrett eine Entfernung wie zwischen Himmel und Erde und Hölle klafft. Sicherheit hatte ich noch nie. An dieser Stelle habe ich es bis heute nicht. Sicherheit hatte ich noch nie. Aber ich ringe um die Gewissheit, dass Gottes Ja viel sicherer ist als mein Amen. Unter der Kanzel drüben liegt ja der württembergische Reformator Johannes Brenz begraben. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, an dieser Stelle seine letzte Ruhestätte zu finden. Wenn einer hier das reine Evangelium nicht predigt, dann fahre ich aus der Grube und hole ihn herunter, so hat Brenz gesagt. Weil das keine fromme Legende, sondern Überlieferung ist, schaue ich mit einiger Besorgnis über die Kanzelbrüstung. Natürlich bin ich dankbar für die Wolke der Zeugen, die hier die frohe Botschaft weitergegeben und die Gemeinde gebaut haben. Selbstverständlich freue ich mich über die Vorarbeit anderer, die auf den Grundstein Jesus aufbauten und mir nur die Weiterarbeit überließen. Aber wenn ich mich an ihnen messe, wenn ich daran denke, was für geisterfüllte Prediger diese Männer waren, fast möchte ich meine Hand besänftigend nach unten strecken. Johannes, bleibt drunten, bitte, bitte. Und dann fällt mir immer wieder der Johannes Kullen ein, der vor 100 Jahren die Gemeinschaftsstunde in Hülten auf der Schwäbischen Alb übernehmen sollte. Und im Blick darauf sagte er, dass ich Stunden halten sollte, wäre ich lieber nach Amerika ausgewandert oder Stallknecht in einem Wirtshaus geworden. Aber sein Onkel Banner tröstete ihn, dein lieber Vater hat Christian Friedrich geheißen. Nun musst du nicht meinen, du müsstest Christian Friedrich heißen, sondern bleibe du der Johannes. Du sollst dir's gefallen lassen, auch wenn du keine solch guten Stunden halten kannst wie der heimgegangene Vater. Der Heiland kann aus nichts etwas machen. Das ist meine dritte Hauptthese. Der Heiland kann aus nichts etwas machen. Kierkegaard hat schon recht. Die Ursünde ist das Vergleichen, auch bei uns Pfarrern. Die Ursünde ist das Vergleichen. So schaue ich nicht nach dem Grab hinunter. Oben über der Stiftskanzel hat der Künstler Fritz von Grävenitz einen mächtigen Gerichtsengel mit ausdrucksvollen Zügen aus der Rundsäule herausgehauen. Er bläst mit seinem Instrument dann, wenn die letzten Posaunen emporgehoben werden und Jesus als der Weltenrichter den Thron besteigen wird. Wann wird es sein? Die Länge der Zeit ist keine Widerlegung der Wahrheit. Ich kann jedenfalls nichts auf den nächsten Sonntag verschieben, was in diesem Gottesdienst gesagt werden muss. Ludwig Hofacker wollte einen Schrei tun, solange es heute heißt. Es ist ein heiliges Muss, das mich jetzt sagen lässt, liebe Gemeinde, ein heiliges Muss. Aber nun diese eigentlich 8 Gedanken, die ich habe. 8 Gedanken über meinen Weg bis zu diesem Endpunkt der Predigt. Erstens, der Startpunkt ist immer das Textwort. Der Startpunkt ist immer das Textwort. Ich gehe also nicht von einem aktuellen Thema aus. Ob es eine Friedensdiskussion ist oder die Abtreibungsproblematik. Sondern ich beginne mit dem in der Perikopenordnung vorgeschriebenen Textwort. Sicher gibt es auch Themenreihen, sicher gibt es auch andere Anlässe. Für mich war das Vorgegebensein des Textes immer eine Hilfe. Und gerade wenn es wieder nach 6 Jahren drankommt, steht man vor dem gleichen Text, den man schon einmal gepredigt hat. Und den neu zu predigen, eine Herausforderung. Ich sah es hilfreich an. Das ersparte mir die Mühe des Suchens und erspart mir es immer noch und verbietet mir das Picken nach Lieblingstexten. Und einladender werden ja wohl die Predigenden sicher nicht, wenn sie die Tagesordnung zur Predigtordnung der Kirche machen. Wir sind nicht theologische Kommentatoren, sondern geistliche Multiplikatoren.
Ein Mann der Wirtschaft sagte mir, was Sie sicher auch schon verschiedentlich gehört haben: Ich will am Sonntagmorgen bei Ihnen nicht die kommentierten Nachrichten vom Fernsehen hören, sondern ich komme zu Ihnen, um von Ihnen die Nachricht aus der Bibel neu zu hören. Und dieses Bibelwort ist für mich absolute Autorität. In einer Auslegung über 2. Petrus 1, Vers 16, für mich eine ganz entscheidende Stelle, folgende habe ich es so gesagt: Immer wieder machen uns literarische Zweifel zu schaffen. Selbst wenn wir an einen historischen Jesus glauben, könnte es ja sein, dass sich an dieser geschichtlichen Gestalt blühende Fabulierkunst entzündet. Dem Stadtpfeifer zu Hameln zum Beispiel hängten sie eine unglaubliche Entführungsgeschichte an. Dichter wie Goethe und Rabe ergötzten sich daran und machten sich ihren eigenen Reim darauf in Lied und Erzählung. Oder dem derben Till Eulenspiegel schrieben sie immer lustigere Gaugeleien zu. Erzähler wie Hans Sachs oder Gerhard Hauptmann ließen sich inspirieren und erfanden neue Eulenspiegeleien. Oder dem blauäugigen Don Quixote sagten sie immer tollere Abenteuer nach. Ein geistvoller Mann wie Cervantes entwickelt daraus einen ganzen Roman. Haben Sie nach diesem literarischen Muster, und das ist die Zweifelsfrage, diesem predigenden Jesus nicht unglaubliche Geschichten angehängt? Haben Sie diesem lehrenden Jesus nicht amüsante Wanderlegenden zugeschrieben? Haben Sie diesem wandernden Jesus nicht undurchsichtige Lokalmythen nachgesagt? Jesus, der Zündstoff für blühende Fabulierkunst. Und jeder, der von der Hochschule kommt, wird sich mit diesen Fragen beschäftigen und auch herumschlagen. Petrus sagt: Wir sind vom Heiligen Geist getrieben. Wir sind von Gottes Kraft angetrieben. Wir sind vom himmlischen Energie umgetrieben. Biblische Schriftsteller griffen deshalb zu Papyrus und Tinte, weil Gott sie zum Diktat bestellte. Er machte sie nicht zu seelenlosen Computern, die Eingegebenes ausspucken. Mit Fleiß, Verstand und Ausdauer mussten sie ihre Arbeit tun. Aber das Ergebnis war so, dass nicht menschliche Spekulation, sondern göttliche Proklamation weitervermittelt wurde. Niemand muss Angst haben, beim Bibellesen irgendwelchen Fabulierern auf den Leim zu kriechen. Propheten sind keine Sagenerzähler, Evangelisten sind keine Märchentanten und Apostel sind keine Romanschriftsteller. Alle biblischen Schreiber haben in der Vollmacht des Geistes das weitergegeben, was unser Leben erst wert und wertvoll macht. Sein Wort ist wahres, wertes und wichtiges Wort. Ob wir nicht wieder ganz neu Gott beim Wort nehmen sollten, das bewegt mich, wenn ich anfange zu predigen. Dieses Wort ist wahr, es ist wert und es ist wichtig, zum Transporteur dieses Wortes zu werden, ist eine großartige, einmalige Aufgabe. Der Startpunkt ist immer das Textwort. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt: Die Richtungssuche passiert in der Exegese. Ich will wissen, wohin der Text mit mir will. Die alte, heute angeblich überholte und oft verpönte Methode aus dem ehrwürdigen Tübinger Stift ist mir eine unersetzliche Hilfe. Ich glaube, sie stammt sogar von Herrn Zink, wenn ich recht weiß, Rolf. Gell? Das ist die Typ-Zagges-Methode gewesen, Typ-Zagges-Prinzip. Sie wissen, Text, Übersetzung, Parallelen, Zusammenhang, Ausdrücke, Gliederung, Einzelexegetes, Korpus. Mir ist dieser Gang in einen Text hinein immer noch wertvoll und hilfreich. Urtext benütze ich natürlich manchmal die hebräische Bibel, wenn ich einen Begriff nachschlage. Ganz lesen kann ich sie nicht mehr. Aber immerhin noch im Neuen Testament den Nestle. Übrigens war am letzten Mittwoch eine Festversammlung in Tübingen zum 100. Geburtstag von diesem Nestle, eine einmalige Ausgabe des griechischen Neuen Testaments. Und dann nehme ich immer noch Luther 84 und daneben seltsamerweise immer noch die Zürcher. Das ist ja auch gegenwärtig eine Überarbeitung. Das sind meine Grundlagen. Weitere Hilfen sind mir die Kommentare, die ich im Schrank habe. Früher wohnte ich neben dem Oberkirchenrat und hatte die Bibliothek des Oberkirchenrats nur über die Straße hinweg. Leider habe ich diesen Zugriff nicht mehr. Aber die Kommentare, die ich habe, schlage ich nach. Für diese Arbeit rechne ich einen Vormittag. Einen Vormittag. Ich las von Rittelmeier, dem großen Prediger in der Nürnberger Heiliggeistkirche. Er habe ja immer von Montag bis Freitag, von 8 bis 12 an seiner Predigt gearbeitet, Besuche nachmittags gemacht und empfangen und war nur samstags ganz frei auch für Anrufe. Wohl kein Vorbild für irgendeinen Gemeindepfarrer, aber zumindest eine Zielangabe. Theo Lehmann hat recht, wenn er schreibt, ich kann mich nicht dazu entschließen, die Predigtvorbereitung auf ein paar Stunden am Samstagnachmittag zusammenzustreichen. Diese Praxis ist Faulpelzen und Genies vorbehalten. Für unser einen, bei dem zum Genie nicht die Begabung und zum Faulpelz nicht die Gewissenlosigkeit reicht, bleibt nur übrig, im Bewusstsein der Problematik der Überforderung und der eigenen Grenze seine Sache so gut wie möglich zu machen. Und das heißt, alle zur Verfügung stehenden Kräfte in die Predigtarbeit zu investieren. Aus dem simplen Grundsatz, dass für einen Prediger das Predigen die wichtigste Aufgabe ist, ergibt sich, dass ich Dinge, die weniger wichtig sind, in einem vertretbaren Rahmen radikal abschalte. Meiner Ansicht nach hat ein Pfarrer weder das Recht noch die Pflicht zu leben, zu irgendwelchen Solidaritätskundgebungen in Form von Arbeitseinsätzen, wenn dadurch die Arbeit an seiner Predigt beeinträchtigt wird. Dies ist seine Hauptaufgabe. Und ich möchte das unterstreichen und möchte das vertreten bis zum heutigen Tag. Wer sagt, ich bin erst am Samstag zur Predigt gekommen, hat die Woche falsch geplant. Das behaupte ich einmal. Das ist die Aufgabe. Ein Schreiner, der nicht die Woche über zum Schreinern kommt, ist wohl am falschen Platze. Unser Schreinern, unser Arbeiten ist die Predigt. Die Exegese, drittens, die Spurensicherung. Die Spurensicherung zeigt mir den Weg, wie ihn andere gegangen sind. Dazu lese ich einmal die mir zur Verfügung stehenden Predigtmeditationen. Allen voran Gottfried Vogt mit seinen 6 Bänden. Dann die neue Calvo Predigthilfe mit 12 Bänden. Auch habe ich immer noch den alten Eichholz, Herr, tue meine Lippen auf. Und den unverwüstlichen Stählin. Selbstverständlich an dieser Stelle auch Zuversicht und Stärke. Und dann habe ich noch bestellt die homiletisch-liturgische Korrespondenzblätter, neue Folge, die von Bayern über die Grenze herüberkommen zu uns. Die hausgemachten Ergüsse schwäbischer Theologen im württembergischen Pfarrerblättchen namens A und B, Arbeit und Besinnung, besser wohl Armut oder Innung, die dienen mehr für mich manchmal der Spurenverwischung als deren Sicherung. Aber nicht als Urteil gedacht. Fast noch hilfreicher als Predigtmeditationen sind mir ausgeschriebene Predigten, die ich zu einem mir mit Mühe angelegten Register finde. Entweder regen sie mich so an, dass ich denke, so ähnlich musst du es machen, beziehungsweise genauso musst du auch vorgehen. Geistesblitze anderer dienen meiner Erhellung. Ich geniere mich überhaupt nicht, bei anderen Predigern abzugucken. Schon Augustin widmete in seiner Homiletik der Benutzung fremder Predigten ein ganzes Kapitel. In De Doctrina Christiana 4 gibt er den Ratschlag, mit gutem Gewissen die Predigten anderer zu benutzen. Freilich lässt sich die Predigt nicht vom Prediger lösen. Predigen heißt ja Zeuge sein, die Nachricht weitergeben, die Frohbotschaft ins Land hineinrufen. Und von einem Zeugen wird Glaubwürdigkeit verlangt. Er muss sich ausweisen für das, was er sagt, muss einstehen für sein Wort. Glaubwürdig bin ich aber noch lange nicht dadurch, dass ich meine Predigt ganz allein und selbst mache. Bohren schreibt in seiner Predigtlehre: Für jeden elenden und armseligen Prediger sind Gaben greifbar. Für ihn selbst und für seine Hörer, die in gepredigter Predigt warten, man muss sie nur finden, nehmen und weitergeben. Der Rest ist Dank. Vor 10 Tagen besuchte mich ein Kollege aus der Nähe von Bremen. Der hatte eine Predigt von mir gepredigt, und zwar wortwörtlich. Und ein Kollege, der drin saß, hat das gemerkt. Und daraufhin hat er ihn nicht nur angesprochen, sondern so fertig gemacht, im Gewissen fertig gemacht, dass er im Zug von Bremen bis Urach gefahren ist, sich durchfragte bis nach Hülben und vor meiner Haustür stand, nur um sich zu entschuldigen. Sein Gewissen wieder frei, dass wieder frei werde. Und ich konnte ihn getrost wieder entlassen, habe ihm diese Sätze auch vorgelesen. Um das geht es nicht. Und wenn er es so gemacht hat, das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob man es vielleicht so machen kann, ob eine ganze Predigt ohne jeden Hinweis so halten kann. Aber es bleibt dabei, ein Vogel macht den anderen zwitschern. Und ein geistiges Eigentum gibt es in der Kirche nicht. Ich möchte predigtlesender Prediger bleiben. Schade, dass so wenig Predigten gedruckt werden, ganze Predigten, nicht immer nur Meditationen und sagen, so müssen wir es machen, sondern so habe ich es gemacht. Davon habe ich am meisten. Also die Spurensicherung. Viertens, der Fluchtpunkt. Nun, an dieser Stelle besitze ich also einen Zettel voller Begriffe, Stichworte, Gedanken, Bilder, Assoziationen. Ich gestehe, dass mich seit 35 Jahren an dieser Stelle die Schiebverzweiflung ankommt. Früher dachte ich noch, mit dem Alter komme Weisheit, die mir eine schnelle Einsicht und Durchsicht erlaubt. Aber heute denke ich nicht nur, sondern weiß ich, dass die Verzweiflung mit den Lebensjahren sogar wächst. Wie bringe ich das in eine vernünftige Predigt, so dass die Leute überhaupt kapieren? Sicher tröstet mich immer wieder Augustin, der ja damals am afrikanischen Strand spazieren ging und dann den Bub getroffen hat. Sie kennen ja die Geschichte, der mit einem Eimerchen das am Meer schöpfte, zurücklief und immer wieder schöpfte, und Augustin dann stehen blieb und fragte: Bub, was machst du denn da? Und er antwortete: Ich will das Meer ausschöpfen. Das war seine Antwort. Augustin lächelte und merkte, so wenig dieser Bub das Meer ausschöpfen kann, so wenig kann ich diesen Text, so wenig kann ich die Tiefe Gottes ausschöpfen. Wir müssen den Text nicht ausschöpfen, beziehungsweise erschöpfend behandeln. Wir brauchen nicht alles, was in den Versen drin steckt, zu bieten. Es genügt, wenn wir einige Gesichtspunkte zum Leuchten bringen. Denn was unser Leben in Wirklichkeit trägt, so Manfred Seitz in einer Vorlesung, sind Erleuchtung, sind ein paar Einsichten, sind ein paar Erkenntnisse. Noch einfacher, fast kindlich formuliert: Ich möchte, dass mich der Prediger bei der Hand nimmt und sagt: Sieh, schau. 70 Mal im Matthäusevangelium steht dieses Siehe. Das ist Trost. Aber das Suchen, Fragen, Quälen nach dem Fluchtpunkt bleibt. Ich möchte gern die Predigt auf einen Punkt bringen. Der Zielsatz soll hängen bleiben. Das Thema muss klar sein. Nur wenn es mir ganz klar ist, kann es auch den Hörern klar werden, anderen nicht. Fünftens, die Routenskizze. Der Stoff ist gesammelt, jetzt beginnt die unbarmherzige Not der Konstruktion. So hat Jochen Klepper angesichts der 1000 Manuskriptseiten für seinen Roman Der Vater in sein Tagebuch geschrieben. Der Stoff ist gesammelt, jetzt beginnt die unbarmherzige Not der Konstruktion. In der Homiletik heißt es zwar nicht Konstruktion, sondern Partition, Predigtgliederung, aber die Not ist genau dieselbe. Meine Route soll gegliedert sein, überschaubar und behältlich. Die berühmten drei Punkte halte ich für mich nach wie vor für eine gute Hilfe. Und zwar A, für mich ist es eine Gedächtnishilfe. Ich denke, es ist eine Gedächtnishilfe. Es ist ein lineares Denken. Laut Amen. Und alles war da. Und da sagt er, liebe Gemeinde, jetzt kommt der zweite Teil. Und so dachte ich, eine Möglichkeit. Es ist eine Zuhörerhilfe. Jetzt weiß ich, aha, jetzt kommt der zweite Punkt. Und für mich ist drittens eine Repetierhilfe. Was hat der Pfarrer gesagt? Es ist mir selber, weiß ich über diese Stufen, kann ich es besser behalten. Es muss nicht unbedingt sichtbar sein, diese drei Punkte. So wie ich bei Dr. Hans Lauer in Neu-Dettelsau gelesen habe, der hat am Schluss einer Predigt Folgendes so gesagt, so stand es irgendwo aufgeschrieben: Nachdem wir den Text behandelt haben, wiederholen wir noch einmal die Gliederung von der Liebe Gottes zu uns, von der Liebe Gottes zu den Menschen und dann von der Liebe der Menschen untereinander. Amen. Und dann fuhr er fort, die Gemeinde ist noch bekannt zu geben. Eingelegt waren 3,60 Mark, ein loses Hosenband. Oh, hütet euch vor eitlem Tand. Amen. Also so kann man es natürlich auch machen. Aber immerhin, um diese drei Punkte zu formulieren, gebe ich mir viel Mühe. Nicht immer gelingt es so gut wie bei dem alten Meister von Gliederungen, nämlich Friedrich von Bolschwing, dem Jüngeren. Ich halte lebendig und frei zu dem Bedeutendsten, was in der Predigtliteratur des 20. Jahrhunderts existiert. Seine Predigt über Acta 20 beginnt er so, liebe Gemeinde: In diesem Text zeigt uns der Apostel drei Merkmale seiner lebendigen Gemeinde. Diese drei Merkmale sehen so aus: nach den Schwachen ausgestreckte Hände, auf das Wort Jesu horchende Herzen und zu gehorsamem Gebet gebeugte Knie. Wenn Karl Barth einmal gesagt hat, Wissenschaft ist die geordnete Darstellung eines geistigen Vorgangs, so könnte man auch sagen, Predigt ist die geordnete Darstellung eines geistlichen Vorganges. Das glaube ich. Durch eine übersichtliche Routenskizze will ich den Hörern und es mir leichter machen, den Text bzw. die Textspitze zu verstehen. Sicher, für manche ist das mit diesen drei Punkten ein Prokrustesbett. Ich weiß das. Aber für mich ist es nach wie vor ein Flussbett. Für mich ist Prokrustesbett immer noch besser als ein Flussbett, in dem alles fließt und plätschert. Die Routenskizze. Sechstens, die Verschnaufpause. Manche Dinge kriege ich durch äußeren und inneren Druck einfach nicht vom Tisch. Die Post zum Beispiel, ein Telefonanruf, ein Geburtstagsbesuch, eine Sitzung, das kann ich machen. Die Predigt jedoch lässt sich nicht einfach erledigen, kann ich nicht. Ich kann sie nicht herunterschreiben wie einen Brief. Spätestens nach Punkt 4, meistens jedoch schon früher, brauche ich eine Verschnaufpause von einer Nacht. Der Kaffee muss sich setzen, der Tee muss ziehen, der Teig muss gehen, die Predigt muss wachsen. Für mich ist das eine besondere Zeit des Gebets. Von den Malern der Ikonen las ich, dass sie sich intensiv durch Beten und Fasten auf ihre Arbeit vorbereiten. Etwas von dem Ernst der Vorbereitung soll auf meine Predigtarbeit abfärben. Sicher ist erst dort das Gebet recht verstanden, wo es zum Ton wird, der mein ganzes Leben durchzieht. Der Lectio Continua entspricht die Oratio Continua, das dauernde Gebet. Aber in den Tagen vor dem Predigtsonntag kommt es doch zu einer besonderen Verdichtung. Bohren hat recht, die innere Gestalt der Predigt ist das Gebet. Und wenn Augustin ausgerufen hat, sei zuerst Beter, dann Sprecher, so möchten wir das Augustinwort variieren, seid betender Sprecher. Ich möchte Ihnen glauben sagen, ich halte das für das Schönste am Ruhestand überhaupt, solange man noch Kraft hat, dies zu verwirklichen, was so vorher nicht verwirklichbar ist. Diese Zeit zu haben, auch der Lectio Oratio Continua. Mich hat es beeindruckt, dass in Adolf Monnots Predigtmanuskripten mehrfach am Rande Gebetsausrufe gefunden wurden. Doch ein Zeugnis dafür, wie sehr der Prediger ein betender Prediger war. Spurgeon mahnt, betet immer, auch noch auf der Kanzel, und während ihr das Lied angebt, während ihr das Kapitel lest und während ihr predigt, haltet die eine Hand leer zu Gott empor, dass er sie fülle, und mit der anderen teile das der Gemeinde aus, was ihr empfangen habt. Seid während der Predigt wie das Rohr einer Wasserleitung, durch das die unerschöpflichen Gaben des Himmels den immer bedürftigen Menschen zuströmen. Um das zu können, müsst ihr aber bis in den Himmel reichen, und die Leitung darf nicht unterbrochen sein. Siebtens. Der Marsch. Wenn ich recht sehe, gibt es drei Typen von Predigern. Den ersten Typ könnte man den wortwörtlichen Typ nennen. Er bereitet seine Predigt wortwörtlich vor und trägt sie dann auch so vor, wie er sie präpariert hat. Diesen Predigertyp vertritt Philipp Jakob Spener. Er schrieb jedes Wort auf, predigte es so und trug direkt anschließend in der Sakristei das in seinem Konzept nach, was er im Predigtvollzug noch anders formuliert hatte. Den zweiten Typ könnte man den Skizzentyp nennen. Ihn vertritt Wilhelm Löhe. Auch er bereitete ein relativ wörtliches Konzept vor, legte es dann beiseite und schuf eine Predigt auf der Kanzel völlig neu. Er hatte sich durch seine Vorbereitung so sehr in den Stoff vertieft, dass ihm dieses Verfahren möglich war. Bei Löhe blieb kein Stein auf dem anderen. Und der dritte Typ ist der geniale Typ. Wilhelm Schleiermacher stand am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf und stellte sich an sein Fenster, ans offene Fenster. Er blieb circa anderthalb Stunden am leicht geöffneten Fenster stehen und präparierte seine Predigt ohne jedes Hilfsmittel, auch ohne die Bibel. Weil mir die Klugheit eines Löhe und die Genialität eines Schleiermachers fehlt, muss ich mich an den wortwörtlichen Typ halten. Mir fällt nichts in den Schoß. Ich kann nichts aus dem Ärmel schütteln. Wenn ich aus dem Ärmel schütteln will, kommt nur das Innenfutter heraus. Ich schreibe also wortwörtlich auf, was ich sagen will. Gerne hätte ich es anders, auch heute noch. Aber auch hier gilt es, ein fröhliches Ja zu seinen Grenzen zu sagen. Ein fröhliches Ja zu seinen Grenzen hilft weiter. Zugegeben, das ist mühsam, zeitraubend und oft genug verzweiflungsvoll. Aber wörtlich, schrieb Theo Lehmann, nur mit einem enormen Zeitaufwand lässt sich Qualität erreichen. Durch intensive Ausfeilung der rhetorischen Seite der Predigt wird diese nicht steriler, sondern farbiger und lebendiger. Die raffinierten Wortspiele, die einem Kabarettisten wie mit Leichtigkeit im Unterhaltungston hervorsprudeln, sind schließlich kein Stegreif Improvisationen. Ihre ungekünstelte Natürlichkeit resultiert aus der großen Kunst dieses Mannes, seine Filigransätze genau vorzubereiten und sie dann so vorzutragen, dass man die Arbeit nicht auf den ersten Blick anmerkt. Und Lehmann meint, was einem Kabarettisten recht ist, soll einem Prediger billig sein, auch wenn es ihn teuren Schweiß kostet. Auf meinem Marsch leiten mich hauptsächlich vier Punkte. A. Ich will es einfach sagen, kompliziert zu reden ist kein Kunststück. Die Herausforderung an mich liegt darin, einfach und schlicht zu reden. Was ich einem Konfirmand nicht verständlich machen kann, habe ich selber nicht richtig verstanden. B. Ich will es erzählend sagen. Heute spricht man gerne von narrativer Theologie, obwohl man darunter sehr verschiedenartiges, oft reflektierendes und gerade nichts als nichts Erzählendes verstehen kann. Viele Teile des Alten und Neuen Testaments sind erzählt. Dies möchte ich nacherzählen. Auch paulinische Briefteile können oft durch biblische Geschichten ausgelegt werden. Diese Gelegenheiten lasse ich mir nicht entgehen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene lassen sich gerne erzählen. Und C, ich will es bilderreich sagen, die Bloyer hat gewiss überspitzt formuliert, nicht in Ideen spricht man zu den Menschen, man spricht zu ihnen in Bildern. Mit Ideen schafft man Klarheit, aber durch Bilder ergreift man die Menschen, kommt an sie heran. Aber die Verdeutlichung des Wortes erfolgt nicht nur in Begrifflichkeit, sondern auch in Bildhaftigkeit. Und einfache Vergleiche, Illustrationen aus der Zeitung, Episoden aus dem eigenen Leben dienen der Veranschaulichung. Bei Bohren habe ich gelesen, dass Bortschen aus den 22 Bänden von Thomas Manson alle Bilder herausgenommen und sie zum Gegenstand eigener Meditation gemacht habe. Ich habe viele Bilder bei Walter Lüthi gefunden und sie frei verwendet. Man ist doch im Bilde, wenn es im Bilde gesagt werden kann. Und D, ich will es kurz sagen. Nach dem Schlüsselsatz Betzels, auf kleinstem Raum mit den geringsten Mitteln zusammen. 20 Minuten sind genug. Ich habe über Jahre hinweg mit meinen Söhnen ausgemacht und mit den Konfirmanden, dass sie in meinem Gottesdienst ab der 21. Minute laut aufstehen und die Kirche lärmen verlassen dürfen. Es kam zu diesem Aufstand gar nie. Ich behaupte, dass wir das, was wir in 20 Minuten nicht angemessen sagen können, bei einem Gottesdienst, auch nicht in 30 oder 40 Minuten schaffen. Sicher gibt es Ausnahmen von der Regel. Thielicke habe ich im Michel in Hamburg fast 60 Minuten gespannt zugehört. Weil ich dieses Format nicht besitze, halte ich mich an die Kurzrede. Ein Happy End muss die Predigt nicht haben, aber ein End sollte sie haben. Und einer hat ja gesagt, manche Prediger kommen mir vor wie eine Henne, die an einem Zaun entlang rast und keinen Ausgang findet. Endlich ist die Predigt zu Papier gebracht. Statt im Armen schreibe ich wie Bach die Initialen Soli Deo Gloria. Nicht nur ein Stein, nein, ein ganzes Gebirge fällt mir vom Herzen. Und so der Endspurt noch, paar Sätze Nummer 8, der Endspurt. Meditieren und memorieren. Ich mache es so, dass ich meine Predigt abtippe und sie mir dabei einpräge. Und samstags, geht es mir dann so, wie Theo Lehmann erzählt hat, wenn ich mit einer Predigt schwanger gehe, bin ich reizbar. Noch nie habe ich den Abend vor einer Predigt außerhalb meines Hauses verbracht, außer zu dienstlichen Zwecken. Ich bereite mich darauf vor, fromme Routiniers aus ihrer Sicherheit aufzuscheuchen, verhärtete Seelen aufzuknacken, in den Gottesdiensten gezwungene Konfirmanden, trauernde Hilfesuchende anzusprechen, Menschen das Leben zu retten. Jeder Handgriff muss sitzen. Die morgige Predigt kann für irgendeinen Hörer die entscheidende Wendung in seinem Leben bringen. Soweit und nun noch zum Abschluss diese paar Sätze aus dieser Beschreibung von Albrecht Goes, der damit schließt. Sollte sich unter den Lesern meines Buches ein Mitprediger befinden, der über unseren besonderen Aufgabe, dieser eigentümlich danklosen und wohl auch zuweilen resonanzlosen Aufgabe müde geworden ist, so vereinige er sich mit dem, der hier schreibt und der diese Müdigkeit kennt, zu dem Geständnis, was hier geopfert wurde, war kein Opfer. War es Mühe, so wollen wir es Felix Onushenne heißen, glückselige Last. Ich wünsche Ihnen neue Freude zu dieser glückseligen Last. Ich danke fürs Zuhören.